SRF 4 News.
Das Staatssekretariat für Wirtschaft, das SECO, hat diese Woche die neuesten Zahlen zum Wirtschaftswachstum präsentiert. 0,2% ist die Schweizer Wirtschaft im vierten Quartal noch gewachsen. Auf das Jahr gesehen ergibt es ein Wirtschaftswachstum von 1%. Wichtigste Konjunkturstütze war der private Konsum. Kann man sagen, Daniel Kalt, es sind vor allem die 70 bis 80.000 Neuzuzüger, die jedes Jahr in die Schweiz kommen, die die Schweizer Wirtschaft am Laufen gehalten haben?
Ja, ich denke schon, dass diese Aussage stimmt, weil diese 70 bis 80.000 Neuzuzüger, die brauchen einerseits Wohnraum, die konsumieren zusätzlich. Und es ist effektiv so, dass wenn man diese 70 bis 80.000 die Effekte, die bringen, rausrechnen würde, dann wären wir vermutlich stagniert oder hätten sogar eine leichte Rezession. Also momentan kann man sicherlich sagen, dass die Schweizer Wirtschaft primär wegen der Immigration wächst und gewachsen ist.
Also dieser private Konsum boomt wegen vor allem diesen Neuzuzügen. Was läuft denn besonders gut, wenn wir uns da die einzelnen Branchen kurz anschauen?
Ja, was wir sehen ist, dass vor allem die sogenannten dauerhaften Konsumgüter, die investiven Konsumgüter gut laufen. Was sind das? Das sind vor allem beispielsweise Automobile. Wir hatten letztes Jahr die zweithöchste je gemessene Anzahl von neu immatrikulierten Autos in der Schweiz. Auch Möbel oder Elektronikgeräte laufen relativ gut. Also die Schweizer Konsumenten sind offenbar bereit, auch relativ tief ins Portemonnaie zu greifen, wenn es darum geht, größere Anschaffungen zu machen. Das ist an und für sich ein gutes Zeichen. Die Leute sind bereit, auch größere Ausgaben zu tätigen.
Und dann sind viele auch bereit, ganz große Anschaffungen zu tätigen. Sehr viele erwerben ein Haus oder wollen ein Haus erwerben. Wir haben einen Bauboom und das eigentlich schon seit Jahren. Die Nationalbank warnt, es könnte zu einer Immobilienblase kommen. Wie beurteilen Sie die Situation, Daniel Kalt, auf dem Immobilienmarkt?
Ja, wir sehen vor allem Überhitzungserscheinungen im Wohnimmobilienbereich und das primär in den großen Agglomerationen, in den Zentren, in den attraktiven Wohnlagen. Da gibt es sicherlich Anzeichen einer starken Überhitzung. Die Preise sind enorm gestiegen in diesen Regionen und da macht sich die Nationalbank schon gewisse Sorgen, denke ich zu Recht. Ja.
Jetzt hat die Nationalbank ja auch schon Vorkehrungen getroffen. Die Banken müssen mehr Eigenkapital halten, wenn sie Hypotheken vergeben wollen. Und die Warnungen werden immer lauter. Sieht man das denn jetzt auch schon in der Kurve? Zeigt sich doch eine Umkehr oder wenigstens eine Verflachung? Was beobachten Sie da?
Ja, wir haben noch keine wirklich klaren Anzeichen, dass der Markt sich beruhigt. Wir hatten erste Anzeichen, wenn man mit Unternehmen, Bauunternehmen spricht, mit Promotoren, dann hört man schon auch immer wieder, dass der Verkauf von neuen Wohnungen nicht mehr ganz so gut läuft. Aber in den Preisen zeigt sich das eigentlich in den meisten Segmenten noch sehr, sehr wenig. Die werden weiter nach oben geboten, vor allem natürlich in diesen Hotspots, und da geht es weiter nach oben.
Ein anderes Bild zeigt sich bei der Exportindustrie, vor allem bei der Maschinenindustrie. Dort sieht man rückläufige Exportzahlen. Also wie gross beurteilen Sie dort den Leidensdruck?
In der Exportindustrie muss man sich ja sehr gut differenzieren, in welchen Sektoren man sich befindet. Es gibt einen großen und substanziellen Teil der Exportwirtschaft, die auch trotz der Frankenstärke sehr gut weiter geschäften kann. Das sind vor allem Unternehmen, die in Nischen arbeiten, die eine so hohe Qualität oder derart innovative Produkte herstellen, dass sie auch mit dem starken Franken Preiserhöhungen durchsetzen können, die vielleicht auch in Märkten tätig sind, die weiterhin stark wachsen. Ich habe beispielsweise die Uhrenindustrie hier vor Augen oder auch die Pharmaindustrie. Und dann gibt es sicher auch Teile der Exportwirtschaft, die eben in preissensitiven Sektoren arbeitet, die auch zum Teil stark auf Europa fokussiert ist, wo wir effektiv eine Rezession haben, wo auch die Nachfrage nicht wirklich gut ist. Das sind vor allem auch die MEM-Industrien, also die Maschinen-, Elektro-, Metallverarbeiter angesprochen. Und denen geht es halt doch nicht ganz so gut wie anderen Exporteuren.
Der Mindestkurs von 1.20 Franken hat die Situation für diese Exporteure etwas entschärft. Zeitweise keimte ja sogar etwas die Hoffnung, dass sich der Franken-Euro-Kurs Richtung 1.25 verschieben könnte. Waren diese Hoffnungen verfrüht?
Ja, ich denke schon, nicht? Wenn man sich anschaut, unter welchen Bedingungen der Schweizer Franken zum Euro sich jetzt Anfangsjahr gegen 1,25 bewegt hat, dann war das in einer Phase der Entspannung, insbesondere auch der Entspannung in der Euro-Krise. Doch mit den Wahlen in Italien hat sich das Bild bereits wieder gekehrt. Nicht? Die europäische Krise flackert wieder auf und das gibt erneut natürlich Druck auf den Franken. Unsicherheit in Europa wird den Franken wieder aufwerten lassen. Und je nachdem, wie das da weitergeht in Europa, wird der Franken auch wieder gegen 1,20 tendieren.
Sie haben die Wahlen in Italien vom letzten Wochenende angesprochen mit dem Resultat eines politischen Patts. Aber eigentlich ist ja an den Finanzmärkten wenig passiert. Die Börse ist nicht abgestürzt, der Euro ist nicht in den Keller gefallen und Italien zahlt eigentlich nur wenig höhere Zinsen. Oder zeichne ich da ein zu optimistisches Bild?
Ja, es ist in der Tat nicht zu einer Katastrophe gekommen an den Finanzmärkten jetzt nach diesen Wahlen. Und ich würde auch meinen, dass vielleicht die Finanzmärkte die Situation etwas zu blauäugig jetzt einschätzen und sich vielleicht auch zu stark auf die Europäische Zentralbank verlässt, die ja versprochen hat, Mario Draghi, der Präsident der EZB, der versprochen hat, notfalls Italien oder auch Spanien unbegrenzt mit der Notenpresse zur Hilfe zu eilen. Allerdings muss man sagen, dass die EZB mit hoher Wahrscheinlichkeit für so ein Hilfsprogramm, wo sie mit der frisch gedrucktem Geld Anleihen dieser Länder aufkaufen würde, sicher auch an Bedingungen binden würde. Und diese Bedingungen würden sicher auch beinhalten, dass eine funktionsfähige Regierung im Amt sein muss, die auch Reformen weiter vorantreibt. Und das ist in Italien momentan und vermutlich auch auf absehbare Zeit noch nicht gegeben. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob man hier etwas zu optimistisch die ganze Situation beurteilt.
Italien ist immerhin das drittgrößte EU-Land. Europa steckt im Moment in einer Rezession. Bisher gingen die meisten Konjunkturbeobachter davon aus, dass es langsam wieder aufwärts geht. Womit müssen wir denn jetzt rechnen nach diesem Wahldebakel in Italien?
Ja, momentan ist die Verunsicherung sicher wieder größer geworden. Das hemmt natürlich tendenziell auch Investitionen in Europa, insbesondere in Italien. Auch wir gehen davon aus, dass es Europa vermutlich dieses Jahr kaum gelingen wird, Wachstum zu generieren. Die Eurozone, wo die Südländer immer noch in dieser hartnäckigen Rezession stecken. Deutschland, wo wir erste Aufhellungsanzeichen sehen in den vorlaufenden Konjunkturindikatoren, vermag wohl diese negative Zahl, die aus dem Süden reagiert, nicht zu kompensieren. Also übers Ganze gesehen wohl lediglich Stagnation in Europa und vermutlich weiter steigende Arbeitslosigkeit und eine wirklich schwierige wirtschaftliche Situation.
Was heißt nun dieses schwierige Szenario für die Schweiz, Daniel Kalt? Das SECO zum Beispiel rechnet für 2013 immer noch mit einem Wachstum von 1,3%. Ist das zu optimistisch?
Ja, wir sind da auch eher etwas vorsichtiger. 1,3% ist etwas hochgegriffen, denke ich. Wir gehen von knapp 1% aus für das laufende Jahr. Und vieles hängt natürlich sicherlich auch von unserem wichtigsten Exportpartner der Eurozone, den Euroländern, ab.
Wechseln wir nun noch den Blick, schauen wir noch in Richtung Japan. Da wurde diese Woche ein neuer Notenbankchef nominiert, Haruhiko Kuroda. Der soll die Notenpresse noch schneller rotieren lassen und die Wirtschaft ankurbeln. Ist dieser neue Notenbankchef eine gute Wahl, Daniel Kalt?
Ja, Kuroda ist sicher von den Kandidaten, die zur Auswahl standen, der international erfahrenste Mann. Er leitet ja momentan als Gouverneur die Asiatische Entwicklungsbank, ist also international gewandt. Er ist sicher nicht der extremste Kandidat, also der, der quasi am stärksten auf die Notenpresse stehen würde. Da gab es einen anderen Kandidaten, Iwata Kikuo, der wird jetzt vermutlich Vizepräsident der Bank of Japan werden. Aber ich denke, das ist eine gute Wahl und wir werden sehen, wie stark der Mann wirklich die Notenpresse dann laufen lässt.
Japan will versuchen, mit lockerer Geldpolitik die wirtschaftlichen Probleme zu lösen, vor allem, dass die Preise seit Jahren immer wieder sinken. Kommt das gut mit Japan?
Das ist eine gute Frage. Nicht? Wir haben sicher einen ganz drastischen Politikwechsel gesehen, auch mit Ministerpräsident Abe, der ganz klar eine viel aggressivere auch Fiskalpolitik jetzt angeschlagen hat, der auch versuchen wird und will, die Unabhängigkeit der japanischen Notenbank weiter einzuschränken und quasi da selber als Ministerpräsident vermehrt bei den geldpolitischen entscheidenden Interventionen mitzureden. Also Japan hat schon zugelegt in der Aggressivität, wie sie auftreten, wie sie Fiskalpolitik und jetzt vermutlich auch zunehmend Geldpolitik betreiben. Das ist man sich eigentlich gar nicht so gewohnt von der Vergangenheit von den Japanern.
Jetzt soll ein schwächerer Yen die japanischen Exporte beflügeln. Ist denn das jetzt zulässig oder droht halt doch ein Währungskrieg, also dass jeder versucht, möglichst seine Währung zu schwächen und damit die Exportwirtschaft zu stützen?
Ja, das ist eine große Debatte momentan an den Finanzmärkten, ob sich die Welt in Richtung eines Währungskriegs momentan bewegt. Und dieses zunehmend aggressive Auftreten der Japaner hat vor allem diese Debatte in den letzten Wochen enorm angeheizt. Und ich denke da schon, dass man sagen kann, dass man sich in Richtung eines Währungskriegs bewegt, weil es ist effektiv so, jedes angeschlagene große Industrieland will derzeit seine Exportwirtschaft über eine schwächere Währung wieder in Schwung bringen. Das geht natürlich nicht, weil nicht jedes Land eine schwächere Währung haben kann. Wenn ein Land eine schwächere Währung hat, müssen andere Länder eine stärkere Währung haben. Das wird zu weiteren möglicherweise Wettläufen führen. Wir haben das bereits gesehen, dass zum Beispiel Korea sehr stark leidet unter der Abwertung des Yens, die wir über die letzten Wochen und Monate gesehen haben. Also da könnte sich schon ein gewisser Sturm an den Währungsmärkten zusammenbrauen.
Und zum Schluss noch ganz kurz einen Blick in die USA. Es sollen Zwangskürzungen beim Haushaltsbudget in Kraft treten, weil sich die Demokraten und Republikaner nicht auf einen Kompromiss bei der Defizitbekämpfung geeinigt haben. Jetzt warnen die einen vor großen Schäden für die US-Wirtschaft, andere sprechen von kosmetischen Retuschen. Von welchem Szenario gehen Sie aus, Daniel Kalt?
Ja, es ist in der Tat so, dass Sie Beobachter sehr unterschiedlicher Meinung sind, was die Auswirkungen dieser automatischen Budgetkürzungen sind in den USA. Die Demokraten übertreiben da eher etwas mit den Auswirkungen, die man erwartet, während die Republikaner das eher herunterspielen. Es ist in der Tat so, dass wir davon ausgehen, dass diese Kürzungen jetzt zwar in Kraft treten, schrittweise jetzt über die nächsten Wochen und Monate natürlich dazu führen werden, dass weniger ausgegeben wird, dass vielleicht auch einige oder viele Staatsbedienstete entlassen werden in der Verteidigungsbranchen, bei Schulen, im Verkehrswesen. Und dass das schon etwas auf die Konjunktur und auch die Stimmung dämpfen könnte. Allerdings wird das vermutlich auch in den USA wiederum eine politische Debatte geben, wo man scheibchenweise diese Kürzungen allenfalls zurücknimmt oder in Kombination mit einem größeren Übereinkommen im Kongress zur Budgeteindämmung dann diese Kürzungen in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht sogar wieder rückgängig oder zumindest abmildern kann.
Also kein großer Konjunktureinbruch wegen diesen Kürzungen, die jetzt den USA drohen?
Nein, also ein konjunkturelles Schlagloch vielleicht, aber kein Absturz der US-Wirtschaft.
Eine Sendung von SRF4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch.